Und damit herzlich willkommen zurück zum Computing Machines Podcast, jetzt Folge 17. Wer letzte Woche die Folge gehört hat, weiß, um was es in dieser Folge geht. Immer noch mit dabei ist David Wojtkowski aus dem Heinz-Nixdorf Forum in Paderborn. Und für die Leute, die letztes Mal nicht zugehört haben, über was reden wir denn jetzt weiter? Wir haben ja schon mal ein bisschen Clickbait im Voraus gemacht.
Ja, genau. Ja, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ganz kurz erstmal, das Heinz-Nixdorf Museumsforum ist hier in Paderborn, ist das größte Computermuseum der Welt. Museumsforum bezieht sich übrigens darauf, also wir zeigen ja hier die Geschichte der Zukunft. Mit einem Museum ist es halt immer so, da kann man ganz viel Objekte, Artefakte, Exponate aus der Vergangenheit zeigen, aber ein Computer ist immer auch eine Frage der Zukunft. Und deswegen der Teil Forum. Also bei uns gibt es auch ganz viel Vorträge. Vieles davon streamen wir übrigens auch über unseren YouTube-Kanal oder über die Internetseite. Einfach mal auf www.hnf.de gehen. Da gibt es ganz viel Interessantes auch zu hören. Da gibt es übrigens auch durch die Ausstellung einen virtuellen Rundgang. Also man ist natürlich viel, viel interessanter, wenn man persönlich hier ist. Aber wer schon mal so im Vorfeld ein bisschen reinklicken kann, kann da auch mal gucken. Wir waren letzte Woche...
Ich nehme auch einfach mal an, dass da relativ viele Computer in dem Rundgang zu sehen sind, über die wir letztes Mal gesprochen haben oder heute.
Ja, genau. Genau, also
das kleine Problem, das ist immer schwierig, sich das Ganze vorzustellen, wenn man es noch nie gesehen hat. Aber ja.
So ist es. Wir haben im zweiten Obergeschoss unserer Ausstellung haben einen ganzen eigenen Nixdorf-Bereich, wo man quasi von den Anfängen, über die wir letzte Woche gesprochen haben, ja, also da steht der Elektronensaldierer 24, da steht auch ein Nachbau des ES24, den man heute benutzen kann, ja, also Röhrentechnik aus den 50ern mit USB-Anschluss und da sieht man, kann man auch die Briefe von Sprick und Nixdorf lesen und dann kann man da weitergehen in die weitere Technikgeschichte der Nixdorf Computer AG. Und das ist, glaube ich, genau die Stelle, die Nixdorf Computer AG. Also das Unternehmen, was Nixdorf 52 gegründet hatte, hieß ja Labor für Impulstechnik. Das finde ich immer noch einen coolen Namen. Und er hatte Ende der 50er Jahre eng mit dem französischen Lochkartenhersteller Bull zusammengearbeitet, der im Grunde seine Geräte alle vertrieben hat und so. Aber irgendwann ist es ja soweit, dass man einen eigenen Vertrieb und ein eigenes Firmenimperium aufbauen muss. Und was er dazu macht, ist, da gibt es eine Firma, die Wandererwerke in Köln, die stellen Büromaschinen her. Und Wanderer will das Labor für Impulstechnik gerne kaufen. Nixdorf will das natürlich nicht. Die beiden verhandeln miteinander, Wanderer legt ein Angebot auf den Tisch, Nixdorf will es nicht, Wanderer legt noch ein Angebot auf den Tisch, Nixdorf will es immer noch nicht. Und irgendwann, Wanderer wird um diese Zeit finanziell ein bisschen schwieriger, kommt wirtschaftlich in etwas problematischeres Fahrwasser und irgendwann ist es soweit, dass Nixdorf einfach ein Angebot auf den Tisch legt. 1968 kauft Nixdorf die Wandererwerke. Edgy Badge. Benennt die Firma in Nixdorf Computer AG um und fusioniert sie mit dem Labor für Impulstechnik 1969. Und seitdem heißt die Firma Nixdorf Computer AG, ist in Düsseldorf dann an der Börse notiert, hat ein groß angelegtes Vertriebsnetz, hat Kundenkontakt, hat eine große Kundendatenbank, also Nixdorf hatte vorher schon gute Kundenkontakte, aber jetzt erst recht. Und jetzt kann Nixdorf richtig loslegen. Er kann expandieren, er expandiert nach in die USA, nach Ostasien. Jetzt geht es firmentechnisch für ihn richtig, richtig bergauf. seine Mitarbeiterzahlen explodieren und er ist dann in den 70er Jahren in den USA der größte Nicht-US-Computerhersteller. Ja? Er ist quasi der Inbegriff des deutschen Wirtschaftswunders, ja, weil er im Grunde von null, oder von null ist falsch gesagt, aber von den Informationen und Ideen und Techniken, die er von Walter Sprick damals gelernt hatte, im Grunde ein Firmenimperium aufgezogen hat. Also in den Mitte der 80er Jahre, um da mal gerade vorwegzugreifen, hat er einen Umsatz von 4 Milliarden D-Mark, einen Gewinn von 170 oder so Millionen Mark, beschäftigt 23.000 Mitarbeiter in 44 Ländern. Ja, also da, es geht richtig ab mit ihm. Und da ist richtig was los. Ich hatte so ein bisschen über Rechner müssen wir natürlich sprechen. Also ich hatte beim letzten Mal schon den Buchungsautomaten Nixdorf 820 angesprochen. Das ist immer noch für den Mittelstand. Ne? Und er fängt auch an wieder, was heißt er fängt an, er arbeitet immer noch eng mit Banken zusammen. Er fängt dann irgendwann an auch so Bankautomaten, die gab es in den 50ern ja noch nicht, also Geldautomaten zu produzieren und sowas. Aber ein anderes Thema, das er auch immer mehr in den Blick nimmt, ist die Telekommunikation. Also Nixdorf hat ein großes Problem mit der Deutschen Bundespost. Ja, damals war es ja so, dass wenn du ein Telefon zu Hause hattest, dann kam ein Kabel aus der Wand und dann kam ein Postmitarbeiter, der schloss an dieses Kabel ein Telefon an. Und zwar das eine Telefon. Damals gab es im Grunde drei verschiedene Sorten von Telefonen und je nachdem, welches von den dreien du von der Post geliehen hattest, musstest du mehr oder weniger Grundgebühr zahlen und so. Und also mit diesem monolithischen Block Bundespost hatte Nixdorf ein Riesenproblem. Was Nixdorf eigentlich wollte, war auch da Dezentralität. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon. Ne? Also die Idee, dass jeder so für sich das kauft oder produziert, was ihm passt. Eine Sache, mit der er dann richtig erfolgreich wieder war, das waren ISDN-Anlagen. ISDN ist eine Technologie, die Deutsche Bundespost Ewigkeiten verschlafen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass Nixdorf da im Dreieck gesprungen ist. Und dann hat er einfach irgendwann angefangen, ISDN-Technologie für im Unternehmen zu verkaufen. Ja, konntest du, wenn du ein großes Unternehmen hattest, ein riesen Bürogebäude, konntest du die Telefonanlage da durch eine ISDN-Anlage ersetzen. Und plötzlich hatten alle Telefonate innerhalb deines Unternehmens hatten die ganzen Vorteile von ISDN. Ja, und das ist natürlich super. Dann hat, also, ne, da gibt es dann richtig viel Hardware von ihm, auch von passenden Telefonen, die alle möglichen super Sonderfeatures hatten. Also das beste Feature, das damals ein Posttelefon hatte, war, glaube ich, dass das Telefonat zu Ende ist, wenn man auflegt oder so. Und Nixdorf hat einfach darauf gedrängt, dass die Post endlich ISDN umsetzt. Und das irgendwann haben sie es dann tatsächlich gemacht, aber da war Nixdorf technologisch schon ein Riesenstückchen weiter.
Aber vielleicht sollte man ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was ist denn dieses ISDN?
ISDN. Also ein klassisches Telefon hat ja einfach zwei Kabel. Durch das eine Kabel kommt der Strom zu dir, durch das andere Kabel geht er wieder zurück und dazwischen hast du im Grunde ein Mikrofon und einen Lautsprecher. Und der andere hat das genauso. Und also dein Gesprächspartner. Und wenn du in dein Mikrofon sprichst, dann verändert sich der Widerstand des Mikrofons und damit verändert sich der Stromfluss ein bisschen und das wiederum führt im Lautsprecher deines Gegenübers dazu, dass der was hört. Das ist eine klassische analoge Übertragungstechnik. Und über so eine analoge Übertragungstechnik kann man halt nur das übertragen. Nur Sprache. Also du kannst natürlich auch Musik drüber übertragen, klingt halt nicht. Und aber mehr geht da halt nicht. Ja. Und ISDN ist eine digitale Übertragungsmethode. Also du hast immer noch diese beiden Kabel, aber da wird jetzt ein digitales Signal drüber übertragen. Und das hat so Vorteile wie, dass ich eine Anruferkennung übertragen kann. Also wenn du auf deinem, heute ist das total selbstverständlich, wenn du auf deinem Handy einen Anruf kriegst, siehst du, wer dich anruft. Oder du siehst, dass der Anrufer das geblockt hat. Ja, und das geht mit einem analogen Telefon, funktioniert das einfach nicht. Die Technologie kann das nicht. Und ISDN kann solche Sachen plötzlich. Oder ISDN, die Post oder Telekom hat dann irgendwann immer damit geworben, ein Anschluss, zwei Leitungen, drei Rufnummern. Also weil du über dasselbe Kabelpaar kriegst halt digital viel mehr Daten übertragen. Du kannst über dasselbe Kabelpaar, wo früher ein Gespräch drüber abgewickelt werden konnte, kannst du über ISDN zwei Gespräche abwickeln. Ja, auch das sind einfach Möglichkeiten, wo es einfacher funktioniert. Und du kannst im Prinzip beliebige Daten über diese digitale Leitung übertragen. Und Nixdorf macht das auch. Ja, also wenn man schon Bürorechner baut und jetzt auch Telefone baut, dann weiß ja, was man miteinander verbinden kann. Ja, Das sind Ideen, die er da vorantreibt und wo eben die ganze deutsche Gesellschaft zu langsam ist und in diesem Fall konkret die Bundespost. Nixdorf ist aber jemand, der letztes Mal habe ich so ein bisschen erzählt, der ist jemand, der auf den Tisch haut und sagt, hier, jetzt müssen wir aber, ne, Stichwort Flughafen und Autobahnanschluss, wir müssen aber, und es ist, der kein Nein akzeptieren wollte und so. Ich weiß nicht, ob er da so als so ein Bully rübergekommen ist oder so. Aber der hat auch andere Seiten. Also Nixdorf ist jemand, der auch einfach Geld für gute Sachen spendet. Ne? Also Anfang der 70er gibt es hier im Nixdorfwerk in Paderborn einen bunten Abend für die Aktion Sorgenkind. Und Nixdorf legt einfach aus, ich weiß nicht, ob aus Privat- oder aus Firmenvermögen, einfach von den 7.000, die da gesammelt wurden, nochmal 7.000 Mark obendrauf. Ja, das war damals eine ganze Menge Geld. Ging hier an ein Kinderheim in der Umgebung. Solche Sachen. Nixdorf ist jemand, der sich Hierarchien missachtet. Also ganz viele seiner, wir haben hier quasi auf Band im Museum ganz viele Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern und so. Und die erzählen halt schon davon, dass Nixdorf halt einfach in die Produktionsräume reinkommt, ignoriert, wer da gerade Chef ist und sich umguckt, wie geht's den Mitarbeitern gerade, wie arbeiten die so, arbeiten die gut, läuft das alles. Es gibt eine Anekdote von einer ehemaligen Mitarbeiterin, die erzählt, wie er freitagsabends, wo die Damen, die da gearbeitet haben, noch Überstunden machten, reinkamen und sich augenscheinlich darüber freute, dass sie Überstunden machten und erstmal für die Runde Pizza bestellt. Ja, also das, er hat da irgendwie ein ganz interessantes Verhältnis zu seinen Mitarbeitern. Wenn er sieht, dass Leute gute Arbeit machen, dass sie Ahnung haben, dass sie irgendwie auch innovativ sind, dann fördert er die richtig. Und auf der anderen Seite, wenn er merkt, dass jemand irgendwie seinen Job nicht gut macht oder wenn er einfach mit ihm nicht zufrieden war, dann hat er ihn auch hochkant wieder rausgekegelt. Ja, also es gibt auch Anekdoten von seinem Personalchef, der bestimmte Mitarbeiter gar nicht schnell genug wieder einstellen konnte, so schnell wie Nix auf sie wieder rausgekegelt hat. Also es ist ein bisschen ambivalentes Thema. Aber wo wir gerade so bei Hierarchien sind, Ende der 70er hatte, nee, Anfang der 70er muss es gewesen sein, war Gustav Heinemann, der damalige Bundespräsident, zu Gast hier bei Nixdorf. Ein Referent des Bundespräsidenten, also da gibt es ja vorher immer, wird dann abgemacht, was irgendwie da passieren soll und das Protokoll und der Tagesablauf und sowas, alles wird ja festgelegt. Und ein Referent des Bundespräsidenten hatte halt angekündigt, dass der Präsident nur einfache regionale Küche wünsche. Naja, und Nixdorf ordnet halt an, dann machen wir einfach als Hauptgericht einen Pfefferpotthast. Und als Nachtisch gibt's rote Grütze. Ich musste meine Frau erst fragen, was Pfefferpotthast ist, und die sagte, ja, das ist im Grunde ein relativ einfacher Eintopf. Und rote Grütze, das weiß ich, das machte meine Oma damals aus dem Garten. Also und sowas dem Bundespräsidenten zu servieren, ist halt schon, ich glaube nicht, dass das mit einfacher regionaler Küche gemeint war. Aber Nixdorf war sowas halt völlig, völlig egal, weil Hierarchien waren für den Typen einfach total wertlos. Das war nicht wichtig. Wichtig war, konnte jemand was oder konnte jemand nix? Und er hat es echt geschafft, Leute um sich zu sammeln, die was konnten. 1972, wo wir gerade in dem Jahr sind, das ist jetzt einigermaßen genau 50 Jahre her, wird hier in Paderborn in der Fürstenallee 7 seine neue Zentrale eingeweiht. Also die nächste auf Computer AG ist mittlerweile ein Weltkonzern. Er braucht eine neue Konzernzentrale. Er hatte vorher ein großes Werk an der Pontanusstraße, da haben wir letzte Woche schon kurz drüber geredet. Ne? Das war das Werk, was man damals, also heute schon liegt die Pontanestraße nicht in der Innenstadt, aber schon im städtischen Bereich klar drin. Und damals konnte man da nur auf dem Feldweg hin. Das war gut für ihn. Aber mittlerweile braucht er ja auch ein Gebäude, das halt eine Zentrale eines Weltkonzerns war. Und das hat er hier hingestellt in der Fürstenallee 7. Wenn du heute auf die Karte guckst, steht dort das Heinz-Nixdorf-Museumsforum drin. Denn diese Konzernzentrale ist nach seinem Tod und nach dem Ende der Nixdorf-Computer AG nicht abgerissen worden, sondern nach vielem Hin und Her hat man dann entschieden, dass man hier ein Computermuseum einrichtet. Und wenn du so vor dem Gebäude stehst oder auf unserer Internetseite guckst, hnf.de, dann siehst du, das ist ein ganz charakteristischer Bau. Also das Gebäude schreit dich geradezu an, 70er Jahre, und das stimmt halt auch. Und Nixdorf hatte ganz spezifische Ideen davon, wie seine Bürobauten, Verwaltungsbauten und auch Produktionsstätten auszusehen haben. Hier in Paderborn stehen noch mehrere Gebäude, die genauso aussehen wie dieses Gebäude, in dem ich jetzt gerade sitze. Und weltweit hat Nixdorf, überall da, wo seine Headquarters standen, hat er solche Gebäude hingebaut. Und nicht nur das, die sehen nicht nur von außen gleich aus, die sehen auch von innen gleich aus. Da waren dieselben Möbel drin. Die Räume waren gleich groß, weil Nixdorf da einfach konkrete Vorstellungen hatte. Ja, also er hatte ein festes Raummaß, das waren irgendwie 1,80 Meter. Ne? Und der Raum, in dem ich jetzt gerade bin, ist irgendwie 2x1,80 breit und irgendwie wahrscheinlich sind das 4x1,80 lang. Spötter sagen, das ist 2 Nixdorf breit und 4 Nixdorf lang, dieses Büro. Ja, und das machte der einfach überall auf der Welt gleich. Und hat das auch persönlich überwacht. Und es gibt ja Leute, die das einfach einem Architekten überlassen, ne? Aber so war er nicht. Er war schon selber derjenige, der das unter Kontrolle haben wollte. Und dahinter war auch eine Idee von Arbeiten. Und zwar waren das häufig Großraumbüros, wo man zu viert oder zu acht oder so drin saß und arbeitete. Und zwar unabhängig wieder von Hierarchie. Ja, also der Chef mit den Mitarbeitern zusammen im gemeinsamen Büro. Auch das damals sehr ungewöhnlich, sehr anders. Ja, also anders ist sowieso, glaube ich, ein Attribut, das Nixdorf-Arbeit ganz häufig widerspiegelt. Nixdorf hat sich für seine Mitarbeiter ziemlich eingesetzt. Eine Sache, die ihm sehr wichtig war, war der Sport. Nixdorf selber hat irgendwie, der hat auch Skat gespielt, aber auch Tennis zum Beispiel. Der hat irgendwie mit im höheren Alter, mit 50, 60 Jahren oder so, hat er nochmal einfach mal eine neue Sportart angefangen. Hat angefangen, Starboot zu segeln. Mit Josef Pieper, mit dem war er auch in seiner Firma, gehörte der so zu seinem inneren Kreis. Und Nixdorf war dann halt auch niemand, der irgendwie einfach mal ein bisschen ruhigen, einen ruhigen Turn schipperte, ja, sondern wenn Nixdorf sagte, ich segel jetzt, dann segelt der direkt internationale Spitze mit. Und das ist mir überhaupt nicht klar, wie man das in dem Alter noch schafft. Aber solche Gedanken scheint er sich nicht groß gemacht zu haben, sondern der war ein richtig guter Segler, und zwar irgendwie in einem Alter, so alt bin ich jetzt noch gerade gar nicht. Und auch für seine Mitarbeiter war ihm das wichtig. Also er hat zum Beispiel einfach für jeden Mitarbeiter, der hat 2 Stunden die Woche frei für Sport. Der hat hier in Paderborn auf der ehemaligen Deponie, hatte 1984 einen Sportpark, den Ahorn Sportpark, hingestellt. Riesenturnhalle, Riesensporthalle mit einer 400 Meter Laufbahn indoor, drumherum Rasenplätze, ein Stadion, also ne, schon für, da passen sicher 1000 Leute rein. Ein großer Spielplatz, das mögen meine Kinder besonders, also deswegen bin ich da häufiger mal. Ne, und das, der hat Spitzensportler engagiert, um da auch für seine Mitarbeiter ein ansprechendes Sportprogramm aufzuziehen. Hat Landesleistungsstützpunkte da etabliert für Baseball, Leichtathletik, Squash, also das war hier irgendwie eine sportliche Angelegenheit. noch eine andere Sache aus der Kategorie Nixdorf irritiert, Nixdorf ignoriert Hierarchien. Es gibt ein cooles Foto hier in unserem Fotobestand, der verabschiedete einen Mitarbeiter in den Ruhestand. Das Foto zeigt den Moment, in dem Nixdorf den Mitarbeiter beim Steinschere-Papier besiegt. Nixdorf zeigt Stein, der Mitarbeiter zeigt Schere und hat also verloren. Ist spannend. Für einen D-Mark-Weltkonzern-Chef schon irgendwie eine spannende Sache. Nixdorf ist computertechnisch, entwickelt er sich immer weiter. Ne? Also wenn er angefangen hatte mit Röhrenrechnern, waren wir jetzt schon längst bei Transistoren, bei integrierten Schaltkreisen und später dann auch richtigen Computern, aber immer so mit dem Blick auf den Mittelstand. Also das war immer seine Zielgruppe. Und auch da immer noch diese Idee, ich baue das, was der Mittelstand braucht. Und damit hat er hier den Markt dominiert. Er hat sich nie so richtig in den Bereich der Wissenschaft reinbegeben oder in den Bereich der Riesenunternehmen, sondern immer den Mittelstand mit neuer Technologie versehen. Und er hatte da auch einen ziemlich guten Ruf, weil er den Ruf hatte, dass sein Support sich genau um die Bedürfnisse dieser Kundschaft kümmerte. Also wenn du heute einen PC kaufst oder einen Apple-Laptop oder so, ist ja egal, dann kriegst du im Grunde eins von der Stange. Ne? Das ist der PC, den du kaufst, ist vielleicht derselbe PC, den irgendwer für sein Büro kauft und irgendjemand anders für ein bisschen Spiele spielen oder so. Du kriegst einen von der Stange. Und wenn du da wegen Support anrufst bei dem Hersteller, dann sagt er dir, ja, haben sie schon mal neu gestartet oder so. Und Nixdorf legt halt Wert darauf, die Sachen auch für seine Kunden zuzuschneiden und auch da mehr als guten Support zu leisten. Es gibt ein Autohaus hier in Paderborn und ein Interview von dem Chef dieses Autohauses, einem Herrn Thiel, der erzählt, wie dann auch der Nixdorf-Support nachts die ganze Nacht da durchgemacht hat an deren Rechnerinfrastruktur, damit tagsüber das Geschäft weiterlaufen konnte. Ne? Also so wichtig waren ihm diese mittelständischen Unternehmen, dass er da so viel Arbeit auch reingesteckt hat, weil er wusste, dass das seine Kundschaft ist. Und die hat er dominiert. Also in den 70er, 80er Jahren gab es in Deutschland niemanden, der im Mittelstand auch nur ansatzweise so viel Rechner verkauft hat. Also ne, das ist einfach, einfach sein Geschäftsbereich gewesen. Es gab ganz viel Innovation. Eine witzige Sache steht auch bei uns im Museum. 84, 85 hat er äußert er bei Mitarbeitern in Berlin, bei seinem Werk in Berlin, die Idee, hier so viele alte Leute auf Fahrrädern, das ist ja, kann man nicht ein elektrisches Fahrrad entwickeln? Und seine Mitarbeiter machen das. Also sie nehmen im Grunde ein Damenrad, montieren da einen Elektromotor dran. Das Teil gibt's wirklich. Also es steht hier in der Ausstellung, es sieht aus wie ein normales Fahrrad, wo hinten jemand so einen klobigen Motor dran montiert hat und vorne so zwischen die Beine einen ziemlich dicken Akku, der wahrscheinlich für heutige Standards überhaupt keine vernünftige Leistung bringt. Aber egal. Ein Jahr später, 85, ist Nixdorf wieder da und kriegt das Ding vorgeführt und fährt direkt erstmal damit eine Runde über den Hof und will es im Grunde sofort an die Öffentlichkeit und dem Oberbürgermeister von Berlin präsentieren und was nicht alles. Wird dann ein bisschen gebremst und später, als er dann nicht mehr im Ruder ist, wird das Projekt dann leider eingestellt. Ne? Aber das ist irgendwie so eine ganz frühe, heute sehe ich irgendwie an jeder Straße, Paderborn ist eine ziemliche Fahrradfahrerstadt und hier gibt es viele E-Bikes, aber keins davon sieht so cool aus wie das Ding, was die Nixdorf-Leute da gebaut haben. Wir sind jetzt im Grunde schon so gegen Ende seiner Schaffenszeit. Ein Ding, was ihm relativ wichtig war, war Vernetzung mit anderen. Unter anderem die CeBIT in Hannover, das ist ja so, also CeBIT, die Abkürzung ist Zentrum für Büro- und Informationstechnik, war zwischendrin eine riesen Computermesse, ist damals in den 80er Jahren hervorgegangen aus der Hannover Messe. Und Nixdorf war mit einer von denen, die dieses Projekt CeBIT gepusht haben. Und 1986 hat dann tatsächlich die erste CeBIT stattgefunden. Nixdorf war natürlich da und hat allen möglichen Leuten da seine Produkte gezeigt. Also war richtig mitten im Trubel. Ja, kannst du dir vorstellen, so alle drängeln sich um seinen Stand drumherum und er steht da mit dem Bundeswirtschaftsminister und erzählt ihm gerade was von seiner neuen Rechnergeneration oder so. Hat Termine mit Wirtschaftsleuten, Kooperationsverträge, Übernahmeverhandlungen, was nicht alles. Also mitten im Saft. Abends gibt es noch einen Gesellschaftsabend, würde man das heute vielleicht nennen. Also so Tanz, Buffet und zwischendrin wieder Verhandlungen mit den etwas edleren Verhandlungspartnern. Und ich stelle mir das so vor, dass mitten während des Tanzes auf der Tanzfläche plötzlich jemand ruft, hol mal einen Notarzt! Licht geht an, Nixdorf liegt auf der Tanzfläche tot. Also der Mann ist wirklich mitten im Geschäft einfach aus dem Leben geschieden. Ein Herzinfarkt. Er hatte vorher schon mal einen Herzinfarkt. Hat das nicht unbedingt vielen Leuten gesagt. Deswegen, also für die meisten war sein Tod sehr überraschend. Für ihn selber wahrscheinlich nicht und für seine engeren Vertrauten vielleicht auch nicht. Aber die meisten Leute waren total überrascht, dass der Mann, der halt so ein pures Energiebündel auch mit jenseits der 60 noch war, einfach so von jetzt auf gleich aus dem Leben scheidet. Und da ist von jetzt auf gleich unglaublich viel einfach den Bach runtergegangen. Also Nixdorf war ja durch seinen früheren Herzinfarkt vorgewarnt. Er hatte seine rechte Hand, Klaus Luft, im Grunde schon vorbereitet. Der sollte die Firmenleitung übernehmen, hatte dann auch gemacht, hat noch auf derselben CeBIT sein neues Marketingprogramm vorgestellt. Ziel war auch in den Bereich Wissenschaft und Großwirtschaft reinzukommen. Das klappt aber nicht. Innerhalb von Jahren geht die Firma runter und wird dann Anfang der 90er von Siemens aufgekauft, später von Wincor. Heute, wenn ich da langfahre, steht an den Straßenschildern Diebold Nixdorf. Das steht auch auf mehreren Geldautomaten, die ich zuletzt häufiger mal frequentiere. Also innerhalb von 5 Jahren wird von einem Weltkonzern mit Milliarden D-Mark Umsatz wird quasi etwas, was dann von der Konkurrenz aufgekauft wird. Das ist total, total abgefahren, wie schnell es in dem Moment, wo diese Galionsfigur Nixdorf weg ist, runtergeht. Ja, ein paar Sachen vielleicht noch so, wer so lange und so intensiv hier in Paderborn gewirkt hat, der ist natürlich nicht, also da ist schon mehr, ne? Also ich hatte gerade schon mal den Ahorn Sportpark erwähnt, den gibt's heute immer noch. Und das Heinz-Nixdorf Museumsforum gibt's immer noch. Das HNF, also die Idee, so ein Computermuseum zu bauen, hatte tatsächlich Nixdorf schon. Die hatte er wahrscheinlich so um 1977 gekriegt. Also 77 war die 25-Jahr-Feier der Nixdorf Computer AG. Und da kriegt Nixdorf eine Sammlung von Büromaschinen geschenkt. Viele Schreibmaschinen, aber auch andere Büromaschinen. Und da kommt die Idee auf, ein Computermuseum aufzumachen. Das dauert natürlich und Planungen sind Planungen und das echte Geschäft, da war er natürlich voll drin. Aber nach seinem Tod kommt die Idee dann wieder hoch und tatsächlich ist hier 1996, also Pi mal Daumen 6 Jahre, Pi mal Daumen 10 Jahre nach seinem Tod tatsächlich in der alten Konzernzentrale das Museum eröffnet. Was anderes, was relativ kurz nach seinem Tod passiert ist, also in den 70er Jahren ist hier in Paderborn eine Universität gegründet worden. Auch da hatte Nixdorf mal wieder seine Finger im Spiel, weil er sagte, wir müssen Leute ausbilden, wir müssen Leute gut ausbilden. In seiner Firma gab es zwischendrin, also sowas wie 10% des Personals waren Auszubildende, das war nicht ungewöhnlich bei ihm. Weil er sagt, wir müssten Leute ausbilden und gut ausbilden. Und er hat hier direkt neben seiner Konzernzentrale, war das BIP, das Bildungszentrum für informationstechnische oder informationsverarbeitende Berufe. Ja, also eine Ausbildungsanstalt für Leute, die das konnten, was Nixdorf brauchte. Ja, also mit Computer zu programmieren, Computer zu bauen, zu entwickeln und sowas alles. Das gibt's auch immer noch. Das ist in der Zwischenzeit, sitzt da direkt dran, die Fachhochschule der Wirtschaft, also eine richtige Fachhochschule, eine privat getragene, die darauf entstanden ist. Und er hat, als dann die Universität hier gegründet wurde, hat er immer gesagt, hier, da muss es doch ein starkes informationstechnisches Institut geben. Und wollte das aber nicht allein finanzieren, sondern wollte, dass das Land quasi die andere Hälfte finanziert. Ja, also Nixdorf finanziert die eine Hälfte, das Land finanziert die andere Hälfte. Das hat Ewigkeiten gedauert, bis sie das auf die Reihe gekriegt haben, 1987. Also da war Nixdorf schon tot, ist das Institut dann tatsächlich entstanden. Heinz heißt auch jetzt Heinz Nixdorf Institut. Das hätte er so wahrscheinlich selber gar nicht gewollt. Also er war nicht so der Fan, seinen Namen überall drauf zu kleben. Und das gibt's halt jetzt auch. Die machen halt informationstechnische Spitzenforschung. Und Paderborn ist halt mittlerweile einfach ein IT-Standort. Ja, also an so einer Riesenfirma. Ne? Nixdorf hatte zwischendrin hier in Paderborn so um 9000 Mitarbeiter. Für eine 100.000 Personenstadt ist das schon eine ganze Ecke. Ja, und dann gibt's da natürlich ganz viele andere Firmen, die da mit dranhängen an so einem Standort. Und das ist bis heute so. Sowohl was Universität und Ausbildung angeht, aber auch ganz viele Firmen, also IT-Firmen gibt es hier wie Sand am Meer. Nixdorf sprach gerne vom Parder Valley. Die Parder ist der Fluss hier in Paderborn. Das ist der kürzeste Fluss der Welt. Der entspringt in der Paderborner Innenstadt und mündet 4 Kilometer später in Schloss Neuhaus. Da haben früher die Paderborner Fürstbischöfe gewohnt, in die Lippe. Der fließt hier tatsächlich direkt von meinem Büro her. Nixdorf sprach immer vom Parder Valley, um deutlich zu machen, wir sind hier ein IT-Standort auf Augenhöhe mit dem Silicon Valley. Das wollte er auch so umsetzen. Mhm. Ja, genau. Also jetzt habe ich irgendwie schon wieder ganz viel am Stück erzählt.
es war wieder sehr interessant, aber was ich mich gerade noch frage, hatte Nixdorf dann irgendwelche technischen Auswirkungen, die man vielleicht dann heute noch spüren kann auf die Entwicklung des Computers, oder hat er nur Computer gebaut und verkauft und damit extrem viel Erfolg gehabt?
Was glaube ich, für Deutschland, zwei Dinge sind, glaube ich, für Deutschland wichtig. Das eine ist, es gibt tatsächlich Computer made in Germany. Ja, viele Leute denken bei Computern vor allem an die USA. Das hat ja auch gute Gründe. Aber es gibt eben auch in Deutschland Leute, die den Computer extrem vorangebracht haben. Das eine ist natürlich Zuse, von dem man gut sagen kann, dass er den Computer erfunden hat. Übrigens, Nixdorf und Zuse waren durchaus, ich weiß nicht, ob man es befreundet nennen kann, aber die haben positiv zusammengearbeitet, die haben sich gelegentlich besucht und sich auch über das Geschäft unterhalten, aber die waren überhaupt keine Konkurrenten, weil Zuse halt ein völlig anderes Marktsegment bedient hatte als Nixdorf. Und deswegen, die sind sich überhaupt nicht in die Quere gekommen. Ne? Aber Zuse und Nixdorf sind zwei Beispiele dafür, wie man hochklassige Computer hier in Deutschland gebaut, entwickelt und so hat und dann einen ganzen Weltkonzern mit aufgebaut hat. Insofern, so dass das deutsche Wirtschaftswunder, das geht auch auf Nixdorfs Kappe und das spüren wir halt heute in unserem Lebensstandard einfach auch. Das andere, etwas konkretere, diese Idee, ein Computer muss so klein sein, dass er in die linke untere Schublade eines Buchhalterschreibtisches passt. Die hat Nixdorf extrem vorangebracht. Da hat er echt, ich glaube, da hat er sein ganzes Leben dran gearbeitet. Das fängt an mit den frühen Geräten, über die wir letzte Woche gesprochen haben, wo es halt darum ging, irgendwie kleinteilig Rechenleistung vor Ort statt große Rechenleistung in einem Rechenzentrum zu haben. Und das prägt halt, glaube ich, auch Wirtschaft. Also so die mittelständische Wirtschaft in Deutschland hätte sonst ohne diese die Technologie, die Nixdorf für diese Wirtschaft produziert hat, hätten die bis heute nicht so richtig auf Computer umgestellt. Nicht in dem Tempo, wie sie es tatsächlich getan haben. Also wenn du Leute schimpfen hörst, dass heute ja in Deutschland keiner so richtig digitalisiert ist, das stimmt natürlich, aber ohne Nixdorf wäre die Nummer noch eine Nummer schlimmer geworden.
Das klingt traurig. ja, und ich sehe gerade, wir gehen schon wieder 40 Minuten lang, ist die Folge. Es war eine sehr interessante Folge wieder. Vielleicht möchtest du jetzt so gegen Ende unseren Zuhörern, die jetzt so lange bei diesem durchgehalten haben, bei diesem, ich nenne das jetzt mal zwei Folgen Special zu Nixdorf, möchtest du denn noch irgendwas den Zuhörern mitgeben auf ihren Weg?
Also eine Sache ist natürlich, kommt mal hier ins Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Ja, also der Weg lohnt sich. Größtes Computermuseum der Welt, hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ein oder zwei Mal. Ich sage es auch einfach nochmal, größtes Computermuseum der Welt. Ja, und das andere ist, ich glaube, da ist einfach viel, viel an Geschichte. Was, also ich habe jetzt vor einem guten Jahr hier angefangen zu arbeiten. Und was ich in diesem Jahr einfach an Geschichte und Geschichten über die Geschichte des Computers und über einzelne Akteure erzählt habe, wo Leute mir Sachen erzählt haben, wo ich mir denke, wer weiß denn sowas alles? Und das Ergebnis ist leider, viele Leute werden es nicht mehr wissen, viele Leute vergessen sowas einfach. Und es ist, glaube ich, cool, darüber zu reden und das weiterzutragen und sicherlich auch mal aufzuschreiben, weil da sind so viele interessante Geschichten. Also wir haben jetzt irgendwie hier fast anderthalb Stunden mit Geschichten über Nixdorf, über eine einzelne Person zugebracht. Überleg dir mal, über was für alle Geschichten man über andere Personen zubringen könnte, die hier die eine Rolle spielen. Ich recherchiere jetzt gerade über Analogcomputer. Weißt du, wer Helmut Hölzer ist und was der so gebaut hat? Nee, also da könnte man auch noch eine Stunde drüber reden. Und
wir haben ja schon ein paar Mal drüber. Das war jetzt gut. Vielleicht kurz im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du Bernd Ullmann kennst, aber wir haben eben in diesem Podcast tatsächlich schon mehr als ausführlich über die Geschichte der Analogcomputer Bernd Ullmann zugehört. Von daher, ja, ich kenne Helmut Holzer tatsächlich und
ja, auch spannend. Andere Personen. Genau, also Bernd Ullmann habe ich in letzter Zeit gerade wegen diesem Projekt Analogcomputer natürlich auch kontaktiert. Aber merkst du, da gibt es einzelne Personen, da kann man so viel drüber erzählen. Und wenn man das nicht tut, dann vergisst das, dann wird das einfach vergessen. Und das wäre total schade, weil es sind so viele witzige Sachen, die man erzählen kann, so viele lehrreiche Sachen, die man erzählen kann. Da ist echt noch viel, viel zu tun.
Vielleicht gibt es ja noch mehr Folgen mit dir, wer weiß.
Vielleicht. Vielleicht.
Also dann würde ich mich jetzt auch an der Stelle nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du jetzt nochmal die Zeit genommen hast, hier eine zweite Folge mit aufzunehmen, und ich glaube, das war auch wieder eine unfassbar interessante Folge, und ich glaube, das war einfach sehr angenehm, um zuzuhören, dem das so viel Spaß macht. Das ist einfach schön, dass sich da manche Leute einfach so mit solchen Dingen auskennen und das dann auch weitergeben möchten.
Ja, gerne doch. Ich habe noch einen Buchtipp für dich. Also wenn du mal jemanden lesen oder hören willst, der sich wirklich mit Nixdorf auskennt, das ist Christian Berg, der hat über den Mann promoviert, und die Promotionsschrift ist eine Biografie von Nixdorf. Die lohnt sich echt zu lesen. Die heißt Heinz Nixdorf von Christian Berg. Das wäre jetzt noch quasi der Literaturtipp zum Abschluss.
Und dann würde ich mich auch von euch, lieben Zuhörern, verabschieden und bis zur nächsten Woche sagen. Mal schauen, mit dem wir da sprechen. Momentan sieht so aus, als würden wir mit IBM sprechen, und da hören wir dann noch mal ganz viel zur Geschichte von IBM, über die wir ja auch schon jetzt in den letzten zwei Folgen öfters mal gesprochen haben. Und dann tschüss und bis dann.